müsst gar nicht da draußen stehen, ihr könnt auch einfach reinkommen. Und ich glaube, hier ist es viel schöner. Also hier ist die Luft um einiges besser als da draußen natürlich. Und ihr kommt ja auch in den Genuss dieser schönen Nebelmaschine. Und ich habe jetzt auch gerade gesehen, wie man die anmacht. Und wenn ich die jetzt irgendwie so einstelle, dass die von mir wegzeigt, dann kann ich das sogar hin und wieder mal machen. Nee, mache ich aber trotzdem nicht. Ja, wir hatten gerade nach dem Vorgebet hatten wir eine sehr interessante Zeit, in der wir einfach mal Körperfunktionen ausprobiert haben. Also natürlich welche, die man öffentlich auch ausprobieren kann. Und ich habe einfach mal irgendwie eine Publikumsfrage, weil das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist hier irgendjemand unter uns, der nach außen schielen kann? Ja? Ja, Ferry, komm mal bitte nach vorne, mach das doch mal bitte vor. Ja, nach außen, so mit einem Auge nach hier. Und das... Okay. Okay, das ist ein super Trick, den Ferry kann. Ist noch jemand hier, der rausgucken kann? ist noch jemand unter uns, der Ohren wackeln kann? Ja, geil. Wir hatten nämlich auch zwei Leute, die in die Ohren wackeln können. Und das macht richtig Spaß. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also ich habe mit dem Ohrenwackeln immer so ein Problem, weil wenn ich so richtig breit im Geist bin, irgendwie scheint das irgendwie auch auf die Ohren zu schlagen. Und dann tun mir also nach einer halben Stunde irgendwie immer sowas von dermaßen die Ohren weh, dass ich mir schon manchmal gedacht habe, Gott, irgendwie lass mich lieber. Und hat er natürlich gerade weitergemacht, man kennt ihn ja. Und dann haben wir eigentlich manchmal fast die Ohren abgefallen, als ich dann wieder runtergekommen bin. Aber es war auf jeden Fall sehr schön. Und ich möchte euch einfach ermutigen, also falls ihr irgendetwas könnt, irgendwie so an artistischen Sachen, dann könnt ihr das vielleicht auch irgendwann mal freitags vormachen. Hier so ein Teil vor der Predigt. Zungendrehen gilt zum Beispiel auch. Also es gibt ja ein Gen, das bestimmt, ob man Zungen drehen kann oder nicht. Ich kann das. Kann auch nicht jeder. Gerd kann es auch. Wer kann denn alles Zungen drehen hier? Ja, jeder, das ist sogar die Minderheit. Und wer kann das überhaupt nicht? Okay, das ist komisch. Das kommt nicht irgendwie auf alle. Wer weiß nicht, was eine Zunge ist? Okay, ich möchte heute eigentlich gar nicht eine richtige Predigt halten, weil ich nämlich gar keine Antworten geben will, sondern ich möchte viel lieber irgendwie eine Frage aufwerfen oder eine Frage stellen. Und das gehört sich ja eigentlich nicht. Guck mal, das musst du hier noch einstöpseln. Nina, das ist nicht eingestöpselt. Cool, das ist die Techniker, das falsch machen und nicht nur die Prediger. Immer, das ist doch richtig gut. Genau, also eine Frage aufwerfen. Und normalerweise kommt man ja in Gottesdienst sicher aus verschiedenen Motiven. Es gibt bestimmt Leute, die kommen bloß wegen des Lobpreises und andere, die kommen wegen der Gemeinschaft oder aus noch anderen Gründen. Aber ich komme irgendwie immer, wenn ich mir eine Predigt anhöre, komme ich eigentlich immer mit der Motivation, dass ich eine Antwort haben will. Und ich höre eine ganze Menge Predigten, also ich halte nicht nur viele, sondern versuche eigentlich auch so fast jeden Tag so in der Regel irgendwie auch eine zu hören, irgendwie so Internet. Und eigentlich ist das immer so die Motivation, irgendwie ich möchte gerne irgendwie eine Antwort haben auf irgendwas. Und ich glaube, dass Jesus die Antwort auf mindestens die allermeisten meiner Probleme ist und dass auch mindestens die allermeisten Probleme eine Antwort in der Bibel haben. Und deswegen höre ich mir gerne Predigten an, weil ich echt gerne wissen möchte, was Gottes Antwort auf das ist, was ich gerade irgendwie am Start habe. Und wenn ihr jetzt mit der Motivation gekommen seid, dann wird euch das vielleicht ein bisschen enttäuschen, weil ich, wie gesagt, keine Antwort zu geben habe, sondern einfach eine Frage aufwerfen möchte. Und zwar ist die Frage, warum benutzen wir nicht alle das, was Gott uns gegeben hat? Und ich glaube, dass es tatsächlich sehr viele Leute gibt, die von Gott begabt sind. Ich glaube, dass jeder von uns irgendeine Gabe hat. 1. Petrus 4, Vers 10 sagt, das dienet einander mit der Gnadengabe, die ein jeder von euch empfangen hat. Jeder von uns hat ganz sicher irgendeine Gabe. Und trotzdem benutzen viele das überhaupt nicht. Und viele irgendwie segnen niemand anderen oder benutzen niemals irgendwie das, was Gott ihnen gegeben hat. Und ich frage mich echt manchmal, warum ist das so? Manchmal finde ich das so richtig ärgerlich und denke mir, Mensch, es könnte alles viel, viel besser aussehen, wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, wirklich einsetzen würden, um sein Reich zu bauen und voranzutreiben. Und wie geil wäre das denn bitte, wenn wir alle irgendwie das, was Gott uns gegeben hätten, sinnvoll einsetzen, um anderen Leuten weiterzuhelfen oder irgendwie das Reich Gottes zu bauen, andere Leute zu segnen und so weiter. Ich glaube, das wäre richtig cool. Und Jesus hat auch mal über diese Sache gepredigt. Ich habe so das Gefühl, dass Jesus das auch irgendwie gestört hat, dass Jesus das auch gesehen hat. Mensch, eigentlich hat jeder etwas von Gott empfangen und trotzdem macht nicht jeder etwas damit. Und deswegen hat Jesus eine Predigt darüber gehalten und hat ein ziemlich langes Gleichnis gesagt. Jesus hat ja gerne in Gleichnissen geredet, hat sich Geschichten einfallen lassen, um das Reich Gottes irgendwie plastisch zu machen, angreifbar, anfassbar zu machen natürlich für Leute, damit man das besser nachvollziehen konnte. Und er hat in Matthäus 26 ab Vers 14 eine richtig nette Geschichte erzählt, die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Und ihr könnt das gerne zu Hause nachlesen. Ich habe mir gedacht, ich lese heute keine Bibelstelle vor, sondern werde das einfach ein bisschen erzählen, was Jesus da gesagt hat. Und die Geschichte fängt so an, dass Jesus sagt, stellt euch vor, Leute, ein reicher Mann. Richtig reicher Typ. So ein bisschen weniger vielleicht als Bill Gates, aber immerhin doch ganz schön reich. Und er möchte eine Reise machen. Und damals war Reisen eine ziemlich gefährliche Sache. Heute ist ja Reisen irgendwie was völlig Entspanntes. Man fährt irgendwie nach Köln zum Flughafen, setzt sich ins Flugzeug und fliegt irgendwie ein paar Stunden und ist dann irgendwie in Kairo oder sonst, wo man hin will, steigt dann da aus, geht in sein Hotel, genießt die Sonne, fliegt wieder zurück, alles top. Aber früher war es ein bisschen anders. Ja gut, ich meine, das ist der eine Urlaub, es gibt natürlich auch den anderen Urlaub, irgendwie man steigt in seinen klapprigen Golf, fährt 50 Kilometer, bleibt liegen, steigt aus, versucht die Kiste zu reparieren, flucht ein bisschen, tritt ein paar Beulen rein, kommt wieder irgendwie ein paar Meter weiter, bleibt wieder liegen, lässt sich vom ADAC abschleppen, trampt die letzten 2000 Kilometer bis Italien, schläft da irgendwie 2 Tage lang auf der Parkbank, weil man kein Hotel findet, das man sich leisten kann, und fährt dann irgendwann total entnervt wieder zurück. Ich weiß nicht, was ihr für einen Urlaub bevorzugt, aber es geht jedenfalls auch anders, das wollte ich bloß mal sagen damit. Und jedenfalls zu Jesu Zeiten war das was anderes. Da war Reisen richtig, richtig gefährlich. Da konnte es passieren, dass man unterwegs ausgeraubt wird. Da konnte es sein, dass man wilden Tieren begegnet, die einen auffrisst. Und es war echt eine gefährliche Sache zu reisen. Und man hat das meistens bewaffnet gemacht, hat sich am besten noch ein paar Leute mitgenommen, die auch bewaffnet waren oder ist in größeren Gruppen gereist. Und hat so wenig wie möglich mitgenommen und hat von daher auch seine ganze Kohle nach Möglichkeit zu Hause gelassen, weil man Angst hatte, dass da irgendwas passiert. Und der reiche Mann war ganz genauso. Er wollte sein Geld nicht mitnehmen und hat stattdessen seine Knechte, seine 3 Angestellten kommen lassen, um ihnen das Geld anzuvertrauen. Und das ist ein richtig nettes Bild. Ich stelle mir das immer so vor, wie die 3 Knechte kommen und stehen da so wie die Orgelpfeifen nach Größe sortiert vor ihrem Meister. Und er sagt, Jungs, ich fahre in Urlaub, bin in 2 Jahren ungefähr wieder zurück. Damals, das war damals nicht so mit 2 Wochen Urlaub, irgendwie am Stück wie jetzt, da hat man 2 Jahre immer gleich genommen. Und jedenfalls, ich bin 2 Jahre weg und ich verteile euch mein Geld. Und es heißt irgendwie, dass er jedem etwas von seinem Besitz gegeben hat, ganz unterschiedlich viel, so einem jeden nach den Fähigkeiten, die er hatte. Und der erste, größte, am besten ausgebildetste von denen kriegt 5 Talente Silber. Habe ich nachgeguckt, was das ist. 1 Talent ist also keine Währung, ist nicht sowas wie Euro oder Yen oder D-Mark, sondern das ist abgewogen worden. Und 1 Talent Silber, das waren ungefähr 90.000 D-Mark, also 45.000 Euro. Das heißt, der Typ hat irgendwie insgesamt von Wert her gekriegt 5 mal 45.000, kann das jemand ausrechnen? Genau, das sind 225.000 Euro, also immerhin eine ganze Menge Asche. Und dann kommt der 2. Knecht und der kriegt schon ein bisschen weniger, der kriegt nämlich nur noch 2 Talente. Das sind dann 2 mal 4.500 gleich 9.000 Euro. 45 mal 90, egal. Das ist auf jeden Fall weniger Geld, ungefähr ein Pastorengehalt bei den Jesus-Freaks. Und dann kommt der 3. Knecht, gerade im 2. Ausbildungsjahr, so jemand, dem man noch nicht so richtig viel anvertrauen kann. Und dem gibt er dann bloß noch 1 Talent, 45.000 Euro, immerhin noch eine ganze Menge. Und dann sagt er, okay, tschüss Jungs, haut rein, ich bin weg. Und kaum ist er weg und seine Staubwolke verzieht sich am Horizont, da reiben sich die beiden ersten Knechte die Hände. Sagen, yeah, das ist die Chance, auf die wir unser ganzes Leben lang gewartet haben. Richtig viel Geld auf der Tasche, daraus machen wir jetzt was. Hat mir ja nicht alle Tage, wie das einem so viel Geld anvertraut wird. Und das sind beides irgendwie so richtige Wirtschaftsgenies gewesen, die auf ihre Möglichkeiten gewartet haben, endlich mit viel Geld etwas zu machen. Und die haben gleich irgendwie eine ganze Menge Ideen und Pläne, wie man die Kohle anlegen kann und Aktienfonds und Biotechnologie und vielleicht ein paar Rüstungsaktien kaufen. Okay, keine Biotechnologie. Aber bestimmt Rüstungsaktien, da kriegt man immer irgendwie eine ganze Menge Geld für. Krieg gibt's immer. und ein bisschen Risikostreuung, irgendwie noch, was weiß ich, IT dazu oder irgendetwas. Auch nicht. Okay, man merkt, es ist kein Banker, der diese Predigt hier hält, sondern ein Theologe. Also gebt niemals einem Theologen 225.000 Euro, der kann nichts damit anfangen. Na jedenfalls, irgendwie, die gehen also los und wirtschaften irgendwie richtig mit dem Geld. Und der Dritte, der ist anders. Der Dritte ist irgendwie so ein Schisser. Und der sieht das Geld und denkt irgendwie an seinen Chef und macht sich irgendwie Sorgen und denkt, Alter, jetzt habe ich hier das ganze Geld, 90.000 Euro, und der Chef, das ist echt ein krasser Typ, der ist so ein richtiger Selfmade-Millionär, jemand, der alles im Leben selber aufgebaut hat, der richtig über Leichen geht. Ich kenne ja nur einen Millionär, das ist Jonathan Hart, aufs Hart aber herzlich, kennt ihr wahrscheinlich alle gar nicht mehr. Echt, wer kennt noch Hart aber herzlich hier? Ich kenne immer noch ein paar Leute. Also in den 80ern, da habe ich immer mit meiner Mutter nämlich Hart aber herzlich geguckt. Und da war...
Da hat die alles...
Was war das? Und da war Jonathan Hart, ein richtiger Selfmade-Millionär. Und der musste halt immer irgendwie so ein paar Kriminalfälle lösen, irgendwie mit seiner Frau und seinem Hund und seinem Butler zusammen. Und der war irgendwie ein richtig netter Typ. Und jedenfalls irgendwie der Typ in dem Gleichnis, irgendwie der Herr, der war nicht so ein netter Typ wie Jonathan Hart, und das ist irgendwie natürlich irgendwie so seinem Knecht auch gleich aufgefallen, und der hat richtig Angst gehabt und hat das Geld einfach eingegraben und dachte sich, hey, wenn der wiederkommt, dann will ich wenigstens nicht die Kohle verloren haben, sondern dann buddel ich das doch lieber ein und sorg dafür, dass da keiner drankommt und setz mich noch da drauf, damit kein Räuber kommt, und dann kommt wenigstens nichts dran. Und dann haben sie alle gewartet und gemacht und getan, bis der Herr wiederkommt. Und ich glaube, dass es in diesem Gleichnis erstmal gar nicht um Geld geht. Irgendwie das Wort Talentos im Griechischen, das hat ja eine richtige Bedeutungswandlung durchgemacht. Das hieß damals wirklich, war es nur eine Geldsache, und dann so im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende hat sich das immer mehr verschoben. Und wenn man heute Talent sagt, dann denkt keiner mehr an Kohle, sondern dann denken wir an etwas anderes, was Gott uns mitgegeben hat, nämlich an irgendwelche Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, worum es in diesem Gleichnis geht. Es geht darum, dass wir etwas bekommen haben von Gott. Und es ist nicht die Frage, ob das jetzt irgendwie Geld ist oder ob das irgendetwas anderes ist. Es geht einfach nur darum, etwas von Gott bekommen zu haben. Und für mich ist es tatsächlich sogar viel wichtiger, dass wir Talente von Gott bekommen haben, dass wir Fähigkeiten bekommen haben. Und dieses Geldding ist, glaube ich, irgendwie relativ nebensächlich. Das, was wir in erster Linie von Gott bekommen haben, sind irgendwelche Fähigkeiten, uns auszudrücken, Gott auszudrücken, etwas von ihm rüberzubringen, anderen Menschen zu helfen. Jeder von uns hat irgendeine Gabe in diesem Bereich. Und das können diese ganz klassischen Geistesgaben sein, da aus dem 1. Korinther 12 bis 14. Das können aber auch irgendwie ganz praktische Sachen sein. Das kann vielleicht sein, dass du richtig gut kochen kannst irgendwie und Leute sich immer freuen, wenn sie bei dir zum Essen eingeladen werden. Da hat jemand aufgezeigt? Hm? Okay, also wir treffen uns jetzt alle bei Juppie zum Waffeln-Kochessen demnächst. Oder das kann sein, irgendwie, dass du besonders gut putzen kannst. Vielleicht, auch das ist eine Gabe. Es gibt tatsächlich Leute, die nicht gut putzen können. Als ich damals meine erste Wohnung hatte, da hat meine Mutter immer gesagt, Sohn, wenn du einen Flur putzen musst, dann mach das möglichst laut. Und nimm irgendwie den Schrubber und hau am besten so vor alle Türen und Schrubber irgendwo mal überall gegen, damit die Leute wenigstens hören, dass du putzt. Da hat sich wahrscheinlich gedacht, so, wenn man das schon nicht sehen kann nachher, dann wollen die Leute es wenigstens gehört haben, dass da keiner sagt, du wirst nicht putzen. Ey, also auch das scheint irgendwie so eine Gabe zu sein, die man haben kann. Also irgendwelche Begabungen, irgendwelche Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, darum geht es, dass wir diese Dinge einsetzen und am besten so, dass es mehr wird. Und dann 2 Jahre sind vergangen und der Chef kommt wieder. Und die 3 Knechte werden zusammengerufen und wieder stehen sie da wie die Orgelpfeifen vor ihm. Und der Chef sagt, hi Jungs, hier bin ich wieder, was ist mit meinem Geld? Und der Erste springt nach vorne, der erste Knecht, und grinst über beide Backen und sagt, Meister, ich habe dein Geld angelegt. Und es hat gearbeitet für mich und ich habe richtig gut gehaushaltet und gewirtschaftet damit. Und siehe, du hast mir 225.000 Euro gegeben und hier sind 500.000 zurück. Und der Chef sagt, wow, das ist eine Menge. Klopft ihm auf die Schulter sagt, gut gemacht, bist über Treues, über Kleines treu gewesen und jetzt bist du ab heute Abteilungsleiter, ich befördere dich und heute Abend lade ich zu meiner Party ein, da gehen wir feiern. Und dann kommt der zweite Knecht und hat auch schon mitgekriegt, was mit dem ersten Knecht passiert ist und kommt auch schon ganz schön stolz an und sagt, ja Meister, du hast mir Geld gegeben, neue 90.000 Euro und ich habe damit auch gewirtschaftet und hier sind 200 wieder. Hat richtig gut geklappt. Und der Chef sagt, hast du gut gemacht, richtig prima und heute Abend auch du zur Gartenparty eingeladen und auch du kriegst irgendwie einen neuen Posten als Abteilungsleiter. Du bist treu gewesen über weniges und ich setze dich über vieles. Und zuletzt kommt irgendwie der dritte Knecht und sagt, ja Meister, hier ist dein Geld zurück. Ich hatte Angst und ich habe es deswegen einfach eingegraben und ich habe aufgepasst, dass da keiner drankommt und ich habe Acht gegeben, dass es keiner klaut und hier ist genau das wieder, was du mir gegeben hast. Und dann wird der Chef richtig sauer und sagt, du Penner, wieso hast du das nicht wenigstens zur Bank gebracht, dass ich wenigstens noch meine 1,8% Zinsen gekriegt hätte? Wieso hast du es einfach nur eingegraben und jetzt ist es nicht mehr geworden und schmeißt ihn raus und sagt, bei dich ist kein Platz mehr hier in meiner Firma oder wie Jesus das gesagt hat, hinaus mit dir, du Wicht, in die äußerste Finsternis und da kannst du dann mit den Zähnen knirschen und heulen in der Dunkelheit. Und der Typ ist weg. Und ich glaube, dieses Ende, das macht manchen Christen richtig Angst. Und ich habe da auch schon krasse Predigten drüber gehört, irgendwie das geht gar nicht. Also irgendwie Leute, die gesagt haben, so ja, genauso wird Gott das mit uns machen. Gott hat jedem von uns etwas gegeben. Zum Beispiel ein Zeugnis. Gott hat jedem von uns etwas gegeben, was wir weitersagen können von ihm. Und wenn wir das nicht machen, dann kommt er am Ende der Tage wieder, der Jesus, und sagt, ich habe dir was gegeben, du hast damit nichts gemacht und deswegen hinaus mit dir in die äußerste Finsternis und kannst heulen und Zähne klappern, aber du kommst nicht in den Himmel. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man auf so einen Scheiß kommen kann. Also irgendwie, das verstehe ich immer nicht, dass Kollegen wirklich sowas predigen können. Das ist natürlich überhaupt nicht irgendwie das, was Jesus sagen wollte. Jesus wollte nicht sagen, hier irgendwie Gott ist ein reicher Typ, der auf Reisen geht und sich um nichts kümmert und dann irgendwie wieder zurückkommt und auch noch einen Hals hat, irgendwie wenn er nicht ordentlich mit umgegangen ist. Und ich glaube, jeder, der eigentlich so ein bisschen die Gnade und Liebe Gottes verstanden hat, der muss wissen, irgendwie, dass es Jesus nicht darum gegangen ist, da jetzt Gott auf so eine Weise da zu charakterisieren und dass dieser reiche Mann nicht Gott gewesen ist. Also ich verstehe wirklich nicht, wie man da drauf kommen kann. Ist totaler Unsinn. Glaubt das bloß nicht. Gott ist auch nicht irgendwie so ein Motivationskünstler, dass er sagt, hier, ich habe dir eine Gabe gegeben und wenn du das irgendwie nicht vernünftig machst mit der Gabe, dann kommst du in die Hölle. Also ich glaube, Gott hat durchaus bessere Möglichkeiten, uns zu motivieren, als immer irgendwie mit der Höllenpeitsche hinter uns zu stehen und zu sagen, jetzt machen wir ein bisschen schneller und ein bisschen intensiver, sonst muss ich mir das mit dem Heil nochmal überlegen. Also das hat wirklich damit überhaupt nichts zu tun. Worum das Gleichnis eigentlich nur geht, ist, dass wir etwas bekommen haben von Gott und dass dadurch, dass wir es einsetzen, es mehr wird. Und natürlich auch, wie das Gott traurig darüber ist, wenn wir das, was wir haben, nicht einsetzen. Und ich meine, ist ja klar, wenn du jemandem ein Auto schenkst und dann siehst du irgendwie den gleichen Typen immer noch wie bei Wind und Wetter und Regen und Schnee irgendwie da durch Remscheid laufen auf dem Weg zur Schule, dann bist du ja auch traurig und fragst dann, hey, was ist mit dem Auto, das ich dir geschenkt habe, warum machst du da nichts mit? Und genauso findet Gott das natürlich auch irgendwie doof, wenn er uns Gaben gegeben hat und wir die nicht benutzen. Aber das ist keine Frage, an der sich Himmel und Hölle oder sowas entscheiden werden, sondern das ist einfach nur irgendwie, um zu zeigen, dass Gott natürlich möchte, dass das, was wir bekommen haben, dass wir es auch einsetzen. Und ich kann euch garantieren, dass es mit allem so ist, was wir haben, ganz egal, was das ist, es wird mehr, indem wir es einsetzen. Und manchmal sind wir Christen irgendwie so komisch drauf. So, wir wissen, wir haben etwas und sehnen uns eigentlich immer danach, dass es mehr wird, dass es größer wird. Dass ich endlich richtig Gitarre spielen kann, dass ich endlich richtig kochen kann, dass ich endlich richtig schöne Figuren schnitzen, Bilder malen, sonst was machen kann. Aber der Weg dahin, da sehen wir überhaupt nicht, wie das der Weg eigentlich dahin ist, dass wir es einsetzen, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, das kleine bisschen, dass wir es benutzen und dass wir andere Leute damit segnen, dass wir es weitergeben und dass es dadurch mehr wird. Und ich glaube, eigentlich hat Jesus wahrscheinlich das Gleichnis gerade deshalb irgendwie erzählt, um den Leuten das klarzumachen. Hey, jeder hat etwas und das wird nur dann mehr, wenn du es benutzt. Und es wird auf gar keinen Fall mehr, wenn du dir einen Spaten nimmst und wenn du es eingräbst und wenn du mit deinen Gaben überhaupt nichts machst. Sondern Gaben werden größer, wenn wir sie einsetzen, wenn wir andere Leute damit segnen, wenn wir helfen, wenn wir Reich Gottes bauen, dann werden diese Gaben auch wirklich größer. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich gerne irgendwie mal so eine Frage mit euch wälzen möchte, nämlich die Frage, warum setzen wir eigentlich das, was wir haben, nicht ein in Gottes Reich? Wie kann das sein, dass Gott uns was gegeben hat und wir benutzen es nicht? Und ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie die Antwort kommt, die da der Knecht gegeben hat, also der letzte Knecht. Ja, ich traue mich nicht, weil ich glaube, dass Gott irgendwie so ein strenger Richter ist und wer weiß, wenn ich dann Scheiße baue, irgendwie dann ist er vielleicht sauer. Also ich hoffe, dass das irgendwie bei uns nicht mehr der Fall ist, sondern dass wir die Liebe Gottes schon mal irgendwie so weit verstanden haben, dass wir wissen, dass wir Gott nicht mehr als Richter begegnen werden, wenn wir in Christus sind und dass Gott unser liebender Vater ist. Aber trotzdem muss es ja irgendetwas geben, was uns davon abhält, das, was Gott uns gegeben hat, einzusetzen. Und ich habe hier eine Flipchart mitgebracht. Ich könnte die sehen von da oder soll ich die noch ein Stück nach vorne ziehen? Ferry, kannst du die sehen? Okay, dann lass die einfach hier stehen. Dürfte ich um einen Assistenten oder eine Assistentin bitten, der oder die eine gute Schrift hat? Also vielleicht doch lieber eine Frau als einen Jungen. Okay, Gerd, dann... Ein kleiner Applaus für Gerd. Ein wunderschöner Assistent. Ja, lass uns einfach mal ein paar Minuten nehmen und mal überlegen, was es ist, was uns abhält, die Dinge Gottes, die er in unser Leben hineingelegt hat, zu verwenden und damit anderen Leuten zu helfen und auch zu erleben, dass es wächst. Ich sehe schon, ich muss einen Anreiz schaffen. Erste Stichwort, der erste ein Stichwort gibt, gewinnt ein Streichholzbriefchen. Okay, Jürgen, wo bist du? Man glaubt, man hat ständig etwas anderes zu tun. Ist das so klein? Okay, ich glaube, der verhaltene Applaus heißt, dass es doch zu klein ist. Bitte? Okay, man denkt, es bringt nichts, weil es andere besser können. Mangelndes Vertrauen in sich oder Gott. Also ihr müsst einfach reinreden, weil wenn ihr jetzt aufzeigt, so Schulmodell, dann hilft das nichts, weil ich euch nicht sehe. Menschenfurcht. Menschenfurcht ist die Angst, dass andere Leute das scheiße finden, was wir machen? Hm? Okay. Okay, man erwartet eine zu konkrete Ansage von Gott. Moment, eins nach dem anderen. Also man weiß nicht, wie man es angehen soll. Was meinst du denn damit, dass wir uns zu vieles haben klauen lassen? Okay, wir haben uns was klauen lassen und wir holen uns das in Jesu Namen wieder. Das kannst du auch gleich unterstreichen. Von wem war jetzt gerade dieses motivierende Halleluja? Oh nein.
Halleluja.
Okay. Halleluja sind so christliche Spezialworte, die man auf der Bibelschule lernt. Genau. Aber Glory ist schon irgendwie aus der zweiten Klasse. Und die dritte fängt dann an mit Preach it, Brother. Man hat keinen Bock. Man hat keinen Bock und ist zu faul. Man fühlt sich unwürdig. Hier, wir müssen ein bisschen Blätter sparen, deswegen musst du jetzt einfach mit Rot gleich dazwischen schreiben. Was war das, Ferry? Was war das, was du gesagt hattest? Ach so. Nein, super. Man fühlt sich unwürdig. Man fühlt sich alleine. Komisch. Als ich gerade drüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, der erste Punkt, der kommen würde, ist, man weiß nicht, welche Gabe man hat. Ist das überhaupt gar kein Problem, wisst ihr alle? Okay. Okay. Okay, das stimmt. Was hatte das denn jetzt damit zu tun? Okay, einer geht noch rein. Was hat das? Nee, du hast schon eins gehabt. Du hattest heute schon, lass die anderen auch mal was sagen. Okay, eins noch. Man kennt Gott nicht so genau. Okay, man kennt Gott nicht so genau. Ja, hatten wir schon. Okay, Gerd, vielen Dank für das Schreiben. Okay, das schreibe ich dann eben nochmal selber drauf, weil man sich nicht beachtet fühlt. Wir werden gleich im Anschluss an den Gottesdienst auch diesen echten Reschke natürlich versteigern. Und dann könnt ihr ja auch ein paar Cent bieten. Okay, dieser Strich heißt, man fühlt sich nicht beachtet. Ich würde gerne einfach mal eine Gebetszeit mit euch machen. Ihr habt jetzt die Dinger vor Augen, die ganzen Stichpunkte. Vielleicht stelle ich die Flipchart gleich doch noch mal ein bisschen nach vorne. Es war ursprünglich gedacht, dass wir keinen Lobpreis machen, weil eigentlich keiner Zeit hatte. Jetzt werden wir nachher doch noch irgendwie ein paar Lieder zusammen singen können, weil nämlich die Sille und der Stevie noch Lobpreis machen werden. Aber lass uns doch einfach irgendwie mal eine Viertelstunde oder sowas mal Zeit nehmen, als Gemeinde gegen die Sachen zu beten, die uns davon abhalten, Gottes Reich zu bauen und Gottes Gaben auszunutzen. Und ich finde das super. Wir haben jetzt eine ganze Flipchart hier irgendwie zusammen vollgeschrieben, wo eine ganze Menge Gründe draufstehen oder Sachen draufstehen, die uns davon abhalten, das zu machen, was Gott eigentlich möchte in unserem Leben. Und ich glaube, dass eigentlich jeder Punkt es wert wäre, ordentlich dagegen anzugehen und dass wir als Gemeinde dafür eintreten sollten. Und deswegen finde ich auch den Punkt so cool, den Tillmann gerade hatte, dass wir als Gemeinde eintreten sollten dafür, uns die Sachen zurückzuholen, die uns geklaut worden sind. Und ich glaube, dass uns tatsächlich irgendwie Sachen einfach geklaut worden sind, indem wir Menschenfurcht haben und uns nicht trauen, irgendwie die Sachen auszuleben, die wir haben. Oder indem wir uns alleine fühlen oder, keine Ahnung, jeder dieser Gründe dazu führt, dass uns und wir als Personen und auch als Gemeinde etwas weggenommen wird. Und deswegen denke ich, dass alle diese Sachen, die da draufstehen, alle diese Gründe wirklich irgendwie etwas sind, wo wir gegen kämpfen sollten und Gott bitten sollten und dafür eintreten sollten, dass das wirklich aus unserer Gemeinde verschwindet und dass wir als Christen frei sind, das zu machen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat und mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, wirklich gut Haus zu halten und zu erleben, wie das für andere was bringt, dass es für uns selber was bringt und dass wir persönlichkeitsmäßig wachsen in dem, was wir haben, wenn wir es einsetzen. Okay? Okay, Gerd.
Ja, ich möchte nochmal kurz unterstreichen. Der Storch hat gesagt, dass diese Aussage von Jesus mit dem in die äußerste Finsternis und heulen und Zähne klappen, dass das nicht so gemeint ist, dass Gott uns da total verdammt, wenn das mal nicht funktioniert. Ich habe mal jemanden mitgebracht hier zum Gottesdienst. Eine Mutter von einem unserer Teenies, die so mit dem Christentum gar nichts am Hut hatte. Und an dem Abend, als die hier war, war eine Predigt über Liebe. Und ich kannte so ein bisschen den ganzen Hintergrund von dieser Frau und wusste, dass das echt maßgeschneidert war, auf die zugeschnitten. Und in der Lobpreiszeit dann hier, habe ich hier gestanden und hatte auf einmal ganz stark so und sehr deutlich in meinem Herzen den Impuls, geh zu der Frau hin und umarm die, dass die spürt, also auch richtig so körperlich spürt, dass die geliebt ist. Boah, und ich habe gedacht, Mann, also das war schon heavy für mich. Ich habe gedacht, Mensch, was sollen die ganzen Leute von mir denken und die Frau, die kennt mich doch gar nicht richtig und nicht gut genug und so weiter. Und jetzt gehst du da hin und umarmst die und habe da so vor mir selber Entschuldigung gefunden, habe es dann nicht gemacht. Und für mich persönlich war in dem ganzen Ding noch wichtig, so im Nachhinein, bei dem Durchdenken dieser ganzen Sache, es kann tatsächlich sein, dass man sowas hat und das dann aus welchem Grund auch immer nicht macht, aber dann stürzt tatsächlich nicht der Himmel ein. Da ist auch kein Feuer und Schwefel runtergefallen, hat mich jetzt total vernichtet, sondern das hat eigentlich, wenn man es richtig sieht, die Beziehung zu Gott nicht im geringsten gestört. Die bleibt nach wie vor Kontakt, also genau, die ist erhalten geblieben. Was Gott mir wohl gezeigt hat, ist, dass das für die Frau wahrscheinlich ein ziemlich großer Verlust war. Vielleicht hätte sie sich sogar bekehrt an dem Abend, wenn ihr das mal so richtig deutlich gezeigt worden wäre. Aber in dem mit den Gaben, das auszuprobieren und so weiter, ich glaube, da hat Gott schon einen ziemlich großen Freiraum für uns eingeräumt, dass wenn das mal nicht funktioniert oder wir irgendwas schief gemacht haben, dass es trotzdem weitergeht und die Beziehung zu ihm trotzdem weiter wächst. Das wollte ich mal mitteilen.
Okay, lass uns mal versuchen, dass wirklich jeder hier auch mal einen Punkt irgendwie betet und dass wir